Ja, welche Rolle Armut und Reichtum für uns Christen spielt, im Leben von uns Christen, das gehört, finde ich, zu einem der verwirrenden Themen der Bibel. Das ist nicht leicht zu fassen. Es gibt mehrere Linien in der Bibel, die sich durchziehen und die sich scheinbar widersprechen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Christenheit an der Stelle auch sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen hat. In der Vorstellung davon, was bedeutet das, mit Gott zu leben hinsichtlich Armut und Reichtum, hinsichtlich Überfluss und materiellen Dingen. Das werden wir uns teilweise nächste Woche und übernächste Woche nochmal ein bisschen konkreter anschauen. Wenig überraschenderweise verlaufen die Grenzen zwischen den verschiedenen Theologien auch teilweise über die Einkommensgrenzen. Ja. Also ein Christ aus Nordamerika denkt mitunter anders darüber als so ein Befreiungstheologe aus Südamerika. Oder ein Erzgebirger, der wird anders mit dem Thema klarkommen als einer aus Äthiopien, der Jesus nachfolgt. Oder auch in charismatischen Kreisen gibt es da verschiedene Fraktionen, die einen, die vertreten Wohlstandsevangelium und die anderen haben Geisterarmut. Und so kann man das einteilen, das ist das, was man sich gegenseitig dann vorwirft. Und wir haben hier eine riesen Bandbreite, wenn es um Geld, Besitz und Christsein geht. Und meine These ist, die ich heute Abend begründen will, dass diese Bandbreite und diese Verwirrung, die es bei diesem Thema gibt, letztendlich mit Gott selbst zu tun hat. Also er ist schuld. Es ist letztendlich in Gott selbst begründet, dass wir da so unterschiedliche Linien und Richtungen haben, die wir in der Bibel finden. Und jede der verschiedenen Fraktionen findet der Bibeltext, um das zu begründen, was sie glaubt, wenn es um das Thema hier geht. Ganz ursächlich liegt die Herausforderung aus meiner Sicht einfach in Gott selbst. Und ich glaube, wer ihn versteht, der wird auch das Thema Armut und Reichtum besser verstehen und damit klarkommen. Die Frage ist, auf wen von uns trifft es zu? Wer hat wirklich Gott in der Tiefe verstanden? Wer von uns könnte behaupten, Gott wirklich endgültig zu verstehen? In seinem Reichtum, aber auch in seiner Armut. Die Ursache für alle Verwirrung bei diesem Thema liegt letztlich darin, dass Gott zum einen der Inbegriff von Reichtum überhaupt ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was jemals den Begriff Reichtum so krass, so ausufernd beschreiben könnte wie Gott selbst. Man könnte sagen, Gott ist ein Synonym für Reichtum. Also wenn es sowas wie Reichtum gibt, in seiner ausgeprägtesten und endgültigsten Form, dann ist es letztlich in Gott zu finden. Er ist der Überfluss in Person. Er hat alles, ihm gehört alles, von ihm kommt alles, er kennt keinen Mangel, in keinem Bereich, in keiner Sekunde der Weltgeschichte, in ihm ist stets Überfluss, in allen Bereichen. Und gleichzeitig ist er so arm geworden wie kein anderer. Also auch der Begriff der Armut wurde eigentlich von ihm neu definiert, muss man sagen. Alles, was man an Armut unter Menschen finden kann, hat er nochmal unterboten. Und hat es geschafft, den Begriff der Armut wirklich auf ein Level runterzudrücken, wie es eigentlich tiefer nicht mehr geht. Man kann sagen, dass er dem Begriff Armut eine völlig neue Dimension gegeben hat. Er ist ärmer geworden, als ein Mensch jemals arm werden kann. Und das ist das, wo ich heute versuchen will, uns so ein bisschen mit hineinzunehmen. Beides ist wahr und beides ist Gott. Reichtum ist im eigentlichen Kern in Gott begründet und Armut ist im eigentlichen Kern und auch in Gott begründet. Und die extremsten Ausformungen auf beiden Seiten, die sind letztendlich in ihm. Und das ist das, worauf wir schauen wollen. Wenn wir Gott kennenlernen und wenn wir Gott begründen wollen, dann werden wir mit diesen beiden Themen konfrontiert werden, Armut und Reichtum, und wir werden in größerer Tiefe damit konfrontiert werden, als wir es in der Menschheit irgendwo vorfinden. Kein Wunder, dass wir mit dem Thema irgendwie nicht klarkommen und immer auf einer der beiden Seiten vom Pferd fallen. Also Luther hat mal gesagt, die Welt ist wie ein betrunkener Bauer, geht man ihn auf der einen Seite aufs Pferd, fällt auf der anderen Seite wieder runter. Und so geht das hin und her. Und letztlich ist es bei diesem Thema auch so. Weil da ganz viele Emotionen eine Rolle spielen, ganz viele eigene Sorgen und Interessen und das, was uns als Menschen antreibt. Und in das Ganze will Gott hineinkommen. Und die Frage ist, wie sieht das aus? egal wie arm oder reich man ist, man wird sich immer mit Jesus identifizieren können. Das ist das Gute. Es gibt kein Level an Reichtum oder Armut, wo man nicht irgendwie in Jesus eine Identifikationsfigur findet. Man kann sich bei dem Thema gleichzeitig eigentlich auch nur verirren, weil es irgendwie auch konfus ist. Es sei denn, man sucht von Herzen beide Seiten. Also, so wie Gott uns zwei Augen gegeben hat, damit wir dreidimensional sehen können, muss man eigentlich diese beiden Dimensionen wahrnehmen, die Armut Gottes und den Reichtum Gottes und dementsprechend auch das, was er an Armut und Reichtum in unser Leben hineinbringt. Man muss beides wahrnehmen, damit es gesund ist. Damit man ein gesundes geistliches Sehvermögen hat. Damit man mehrdimensional sehen kann, auch im Geistlichen. Im Grunde müssen wir vertraut werden, als Christen mit echter Armut und mit echtem Reichtum, wenn wir wirklich Jesus kennenlernen wollen. Und Paulus hat es gut auf den Punkt gebracht. In Philipper 4, da sagt er, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Aber das bringt es auf den Punkt. Erniedrigung und Überfluss, weil es gleichzeitig satt sein und Hunger haben, Überfluss und Mangel. Und Paulus formuliert das cool, er sagt, ich bin eingeweiht in das Ganze. Also das ist so ein Begriff, der taucht in der antiken Welt auf, wenn es irgendwie Geheimlehren oder so geht. Also es ist was Geheimnisvolles, wo Paulus eingeweiht ist, was es bedeutet, arm zu sein, Mangel zu haben und gleichzeitig reich zu sein und Überfluss zu haben. Das ist etwas, wo man eingeweiht werden muss durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wirklich ein geistliches Leben der Armut und des Reichtums gleichzeitig zu leben. Und Paulus sagt, ich bin mit beiden vertraut. Und das, muss man sagen, ist aus biblischer Sicht gesund. Alles andere nicht. Wenn wir eingeweiht sind in beide Dimensionen, die wir in Gott finden, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, nämlich in Jesus. Das heißt, Paulus begründet echte Armut und echten Reichtum jeweils in Jesus. Ich vermag das alles, also arm sein und reich sein, vermag ich durch Jesus, durch denjenigen, der Kraft in mein Leben bringt. Es wird ihm beides zur Kraft im Blick auf Jesus. Das ist auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Die Armut und der Reichtum, die werden ihm jeweils zur Kraft, wenn es von Jesus kommt und wenn er es im Blick auf Jesus nimmt. Es kräftigt ihn, in Jesus Armut und Reichtum zu entdecken. Und das ist eine steile Vorlage und da ist die Richtung schon mal klar, um die es jetzt geht. Von daher können wir beide Themen als Christen nicht ignorieren und wollen uns auf diese wichtige Spur hier begeben, die Paulus aufweist. Ich will heute so auf die beiden Dimensionen eingehen, die Gott selbst ja in Reihenform verkörpert, also erstmal den Reichtum Gottes und dann die Armut Gottes. Und beides eben in einer Person. Und wie geht das? Das ist die große Frage und das eines der größten Wunder des Evangeliums letztlich, dass beides in derselben Person steckt. Also wir starten mit dem Reichtum Gottes. Wir machen einfach mal eine kleine Bestandsaufnahme. Wenn wir einfach mal auf diese Welt schauen, das was Gott hervorgebracht hat, dann ist das einer der eindrucksvollsten Ergüsse seines Reichtums, was wir vor uns finden. Also wenn wir einfach mal schauen, was Gott geschaffen hat. Nämlich alles. Alles, was existiert. Es gibt ja nichts, was er nicht geschaffen hat. Also alles, was an Fülle und Reichtum überhaupt existent ist, das hat irgendwann irgendwo seinen Ursprung in Gott selbst. Auch alles, was Menschen erfinden, ist ja nur eine Folge von dem Reichtum, den Gott selbst hineingelegt hat in diese Welt. Mitsamt aller Rohstoffe und aller Intelligenz und Fähigkeiten, was Menschen so können. Also selbst die größten menschlichen Errungenschaften sind im Endeffekt nur ein Ergebnis von Gottes Reichtum, was er hineingelegt hat. Die Erde ist umgeben von Planeten, von Sternen, von einem unendlichen Universum. Also man hat den Eindruck, wenn man so die ersten Kapitel der Bibel liest, Gott hat die Welt geschaffen als kleinen Bonus noch eine Unendlichkeit dazu. Also ringsherum unendliche Weite, unendliche Anzahl von Himmelskörpern. Wir haben aktuell über 7,8 Milliarden Menschen. von denen alle unterschiedlich sind. Es sind alles Unikate, alle sehen verschieden aus, außer so ein paar Zwillinge. Aber die sind trotzdem sehr verschieden, auch wenn sie sich sehr ähnlich sehen. Und wenn man dann noch einkalkuliert, alle Menschen, die jemals gelebt haben, die ja auch unterschiedlich anders sind als alle, die jetzt leben, es ist unbegreiflich. Versucht mal über 7 Milliarden verschiedene Dinge herzustellen. Es ist eine grenzenlose Fülle und Kreativität, ein grenzenloser Überfluss, was Gott verschenkt. Und immer wieder neu. Natürlich am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, aber auch jetzt tagtäglich werden neue Kinder geboren und entstehen neue Dinge auf dieser Welt. Und es geschehen Ereignisse, die von ihm kommen. Und das ist eine unbegreifliche Fülle, mit der wir es hier zu tun haben. Also wenn einer reich ist, dann er, weil ihm gehört alles. Hinzu kommen dann noch ungefähr 1,4 Millionen Tierarten, pass auf, 1,4 Millionen Tierarten, die die Menschen bisher entdeckt und beschrieben haben, die erforscht sind. Also 1,4 Millionen Arten sind erforscht, davon allein 1 Million Insektenarten. Wie um alles in der Welt kann man sich das ausdenken. Und dann muss man auch mit einkalkulieren, da sind ja noch nicht mal mitgezählt die ganzen Bakterien und was es alles sonst noch gibt auf diesem Level. Dann kommen noch hinzu diejenigen Arten, die unsere moderne Wissenschaft noch gar nicht entdeckt hat. Und das sind die meisten. Also man denkt, man kennt doch mittlerweile alles, es ist ganz im Gegenteil so. Jedes Jahr werden ca. 15.000 neue Arten entdeckt. In unserer Zeit, obwohl man ja seit Jahrhunderten beschäftigt ist damit, neue Arten zu entdecken und zu beschreiben. Man rechnet damit, dass ca. 86% aller an Land lebenden Tiere noch nicht entdeckt sind und dass ca. 91% aller Wassertiere noch nicht entdeckt sind und von der Wissenschaft erforscht sind. Also da ist eine grenzenlose Fülle noch vorhanden, die es zu entdecken gibt, und das ist alles ein Zeichen von Gottes Reichtum. Und noch nicht eingerechnet sind dabei wohlgemerkt sämtliche Unterarten oder Rassen. Das sind jetzt nur so die Arten im Allgemeinen. Also es ist unbegreiflich. Allein in Deutschland gibt es über 44.000 Tierarten. Wer kennt die alle von uns? Und selbst bei uns werden immer wieder neue Arten noch entdeckt. Und das ist alles nur die sichtbare Welt. Wenn man dann noch die unsichtbare Welt hinzurechnet, wo wir in der Bibel alles Mögliche noch finden, an Wesen und Dingen, die Gott geschaffen hat, was uns völlig verborgen ist. Also es nimmt kein Ende und man wird wahrscheinlich die Ewigkeit brauchen, um auch nur ansatzweise den Reichtum Gottes zu begreifen, was er ist, was er in sich trägt und was er nach außen bringt und in unser Leben hineinbringt. Gott hat unglaublichen Reichtum geschaffen. Er hätte ja auch auf 99% aller Wesen verzichten können. Und trotzdem so die Menschheitsgeschichte machen können und die Heilsgeschichte. Er hätte ja das meiste nicht gebraucht. Wozu mal alles in der Welt braucht man Mücken? Oder irgendwelche anderen Tiere und Pflanzen. Er hätte es total reduzieren können auf ein Minimum. Kein Problem, aber er hat es im Überfluss geschaffen. Und es gibt nicht nur eine Sorte Rüden, sondern es gibt 300 verschiedene Rassen. Oder es gibt nicht nur eine Sorte Schmetterling, sondern 160.000 verschiedene Arten von Schmetterlingen auf der Welt. Warum hätte nicht einer gereicht? Man hat das Gefühl, Gott schleudert sein Reichtum raus, einfach aus Prinzip, weil er es kann, weil er es hat, weil er reich ist. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass ganz, ganz viele Dinge existieren. Mineralien und Gesteinsformationen und was weiß ich was alles, an Sternenkonstellationen. Er hätte das alles sparen können und hätte sich einfach auf den Menschen konzentrieren können, wenn er das gewollt hätte. Aber er schafft die Unendlichkeit dazu. Er schafft eine unbegreifliche Fülle dazu. Er demonstriert sein Reichtum permanent, immer wieder neu, in einer unglaublichen Fülle. Hat es irgendeinen Sinn? Nein. Reichtum und Überfluss hat bei Gott keinen Sinn. Es existiert einfach. Er ist es. Er ist es in Person. Und warum schafft Gott so ein Reichtum und Überfluss für uns? Einfach, weil er es schön findet. Das ist das Kuriose. Wir finden den Grund in den ersten Kapiteln der Bibel. Da heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Oder gut und schön ist dasselbe Wort im Hebräischen. Er hat es alles geschaffen, schaut sich es an und sagt, sehr schön. Das ist der Grund. Er findet es einfach schön, reich zu sein. Er findet es schön, Überfluss zu haben. Und er findet es schön, das zu demonstrieren, um nach außen zu kehren und in unser Leben hineinzubringen. Seinen ganzen Reichtum und seinen Überfluss ist einfach eine Eigenschaft von ihm. Er findet es einfach herrlich. Und mit dieser Erkenntnis beginnt die Bibel. Das ist erstmal so die Grundlage, auf der die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit beginnt. Dass erstmal beschrieben wird, der Reichtum Gottes, die Fülle Gottes. Er haut alles raus, was er kann, beziehungsweise er haut gar nicht alles raus, sondern er hört dann einfach auf. Am siebten Tag, dann ist Ruhe. Dann hört er einfach auf damit, er hätte ja noch viele, viele Tage weitermachen können. Er hätte endlos weitermachen können. Aber er hört dann irgendwann auf und sagt, ist genug, mehr verkraftet die Menschheit nicht. Das ist schon mal genug zu entdecken. Und ihm gefällt es selbst, reich zu sein und Überfluss zu haben. Er findet es einfach schön und gut. Und der Mensch darf das Ganze in Besitz nehmen. Das ist krass. Also damit beginnt die Menschheitsgeschichte, dass die Menschheit hineingesetzt wird in Reichtum. Und Gott sagt, all das ist für euch, von allen Pflanzen dürft ihr essen. Allen Tieren sollt ihr Namen geben, entdeckt sie. Schaut euch an, was es alles gibt. Also werdet vertraut mit meinem Reichtum, könnte man sagen. Sie sollten das alles in Besitz nehmen. Gott hat es ihnen gegeben. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben, steht in dem Psalm. Damit beginnt die Menschheitsgeschichte mit unendlichem Reichtum. Aller Reichtum dieser Welt ist uns ursächlich von Gott selbst gegeben und von niemand anderem. Wenn irgendeiner reich ist auf dieser Welt, dann im Ursprung wegen Gott. Ich will einfach nur so ein paar Beispiele in den Raum werfen, die wir in der Bibel finden. David sagt in 1. Chronik 29, Vers 11, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Also er überschlägt sich förmlich in Begriffen. Das ist alles Gottes Sache. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Das ist David. Also der staunt, spricht also wörtlich über den Reichtum Gottes. Und er sagt, in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen, also jeden mit hineinzunehmen in diese Macht, in diese Fülle, in diesen Reichtum. Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Das ist ein schöner Text, oder? Den übernimmt man gerne so als Leitvers fürs Leben. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Was man damit alles begründen kann, so an Theologien, die so kursieren. Dann Prediger 5, Vers 17 bis 18. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ansehe, und dann kommen noch ein paar andere Sachen, und dann wird unter anderem das aufgezählt, also das wird als schön und gut angesehen. Jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Das ist schön, das ist herrlich. Wenn es Menschen so geht, und das ist eine Gabe Gottes, wenn sie reich sind. Und als Salomo einen Wunsch frei hatte, Gott zu ihm nachts geredet hat und gesagt hat, was wünschst du dir, hat Salomo gesagt, ich will Weisheit haben. Und Weisheit bedeutet auch ein Urteilsvermögen von Gott her zu haben. Und Gott hat jetzt nicht gesagt, als Antwort darauf, gut, kriegst du Weisheit, das und mehr nicht. Das ist ja das, was du wolltest. Sondern es heißt, er kriegt Weisheit. Und zwar erstens muss man sich überlegen, er kriegt so viel davon, die kein Mensch vor ihm hatte und kein Mensch nach ihm hatte. Also das ist erstmal die Art und Weise, wie Gott ihm die Weisheit gibt, nämlich überreich, mehr als alle anderen Menschen hatten. Und als kleinen Bonus noch dazu, Gott sagt, ich freue mich, dass du Weisheit wolltest und nicht Reichtum und Sieg über deine Feinde und Ehre und sonst was. Kriegst Weisheit in überreichem Maß und noch als kleinen Bonus dazu kriegst du Reichtum und dass du über deine Feinde siegst und dass du Ehre hast vor Menschen und alles, was du dir sonst noch hättest wünschen können, das kriegst du einfach nur mit dazu. Das ist die Art und Weise, wie Gott Salomo beschenkt. Also überreicher und überflüssiger, kann man fast sagen, geht es gar nicht. Also wirklich Überfluss wird über sein Leben ergossen. Und dann heißt es auch noch als Abschluss dieser ganzen Aufzählung, was er alles bekommt. Und wenn du noch dazu auf mich hörst, bekommst du auch noch langes Leben. Auch das noch. Also wenn man schon so viel hat, was man genießen kann und dann noch langes Leben, damit, also das dürfte dann reichen irgendwann. Ja? 1. Könige 3 kann man das alles nachlesen. Und weil all dieser Reichtum von Gott kommt, weil alles in ihm begründet ist, na, deswegen kann er uns das Ganze aber auch komplett wieder nehmen. Und das ist jetzt wendet sich das Blatt so ein bisschen, dass die krasse, harte Dimension in dem Ganzen, ein Beispieltext, den ich euch nenne, Rahel und Lea, die Frauen von Jakob, die sagen über ihren Vater, denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, also aller Reichtum, den Gott dem Vater entzogen hat, uns gehört er unseren Kindern. Also da war auch ein Problem zwischen den Generationen. Und sie sagen, Gott hat unserem Vater allen Reichtum entzogen, sowas kann Gott tun. Und er hat es den Töchtern und den Familien anvertraut und gegeben. Und sie führen es auf Gott zurück. Es ist Gott, der Reichtum ausschüttet und es ist Gott, der Reichtum nehmen kann. Reichtum liegt in der Verfügbarkeit Gottes, weil er selbst unendlich reich ist und weil ihm ja alles gehört und weil er es geben kann, wem er will. Das ist der Punkt. Also das ist jetzt schon, jetzt merken wir schon, was alles in Gott begründet ist. Er ist nicht einfach nur der, der immer nur gibt. Also wir haben ja viele solche Texte, auch im Jakobusbrief, wie es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt, dass er Weisheit von ihm empfangen. Also das ist eine Grundeigenschaft Gottes, er gibt einfach gerne. Und wir können bitten um Dinge und es wird uns gegeben werden, sagt Jesus. Das sind krasse Texte, weil die so universal formuliert sind, wo man sich fragt, wie kriegen wir das mit unserer Realität zusammen, weil diese Texte wirklich absolut krass sind. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, wenn ihr es glaubt, so wird es euch gegeben werden. Weil Gott gerne gibt. Gleichzeitig stoßen wir aber auch an solche Punkte, wo wir plötzlich merken, krass, also Gott ist auch derjenige, der es aber wegnimmt. Der kann es auch alles wieder wegnehmen, wenn er will. Und weg ist es. Und dann kriegt es einen anderen. Und das ist was wir nicht nur einmal beobachten in der Bibel. Alle Dinge und Eigenschaften, die Gott besitzt, die hat er ja stets reichlich. Er hat ja immer genug davon. Es ist ja auch nicht so, eine merkwürdige Form von Demut wäre, dass ich mich nicht traue, Gott um was zu bitten, weil ich denke, naja, dann reicht es vielleicht für die anderen nicht oder so. Das ist ja völlig absurd. Gott hat so viel von allem, dass alle ihn gleichzeitig um dasselbe bitten können und alle können es theoretisch kriegen, weil er genug davon hat. Von daher gibt es da überhaupt kein Problem, im Beten auch eine gewisse Dreistigkeit an den Tag zu legen, weil es ist ja nicht so, dass es deswegen jemand anderem fehlen würde, nur weil es mir gut geht. Das ist so diese eine Dimension auch von Gebet. Da ermuntert Jesus uns dazu, unverschämt zu bitten. Da gibt es krasse Texte dazu, wo er sagt, naja, macht's doch, bittet, geht ihm auf die Nerven und erwartet viel von ihm. Es wird weder ihm noch anderen fehlen am Ende, sondern er hat reichlich von allem. Man liest ja zum Beispiel auch nirgends in der Bibel, dass Gott nur ein bisschen gnädig ist oder so. Also dass dann die Gnade ruckzuck verbraucht ist, dann reicht es für einen, aber nicht mehr für die anderen. Oder dass er nur etwas stark ist oder so, sondern in allen seinen Eigenschaften, in allen seinen guten Eigenschaften, die aufgezählt werden, ist immer die Fülle. Der ist unendlich gnädig. Werden wir gleich noch uns anschauen. Deswegen sagt zum Beispiel Paulus auch in Römer 2, Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit, also den Reichtum seiner Gütigkeit, seiner Güte, und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Also er redet hier vom Reichtum seiner Güte, vom Reichtum seiner Geduld. Er ist nicht ärmlich in diesem Bereich, sondern er hat Reichtum an diesen Dingen. Das sind die Güter, die man bei Gott finden kann. Die Besitztümer, die er in Hülle und Fülle hat, nämlich Güte und Geduld. Gott hat nicht etwas Geduld, sondern er hat Reichtum an Geduld. Er ist sogar der Gott der Geduld. Und er ist auch nicht mal gütig, sondern er hat Reichtum an Gütigkeit. Ich will noch ein paar andere Beispiele nennen, wovon er Reichtum hat, in Hülle und Fülle. Ich nenne einfach so ein paar Textstellen, zum Beispiel Römer 9, Vers 23. oder Vers 1, Vers 18 und noch viele, viele andere Stellen, da ist von Reichtum seiner Herrlichkeit die Rede. Er ist unglaublich herrlich. Er hat Reichtum in diesem Bereich. Ja? Römer 11, Vers 13, der Reichtum der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Er hat unendlich viel davon. Oder Epheser 1, Vers 7, Reichtum seiner Gnade. Auch Epheser 2, Vers 7. Dann Epheser 3, Vers 8, unausforschlicher Reichtum Christi, ja, oder des Christus, steht da. Also unausforschlicher Reichtum, der in Jesus begründet liegt. Also unausforschlich heißt, man wird nicht fertig mit erforschen, mit ergründen. Oder Kolosser 2, Vers 2, ein Reichtum an Fülle des Verständnisses Christi. Das ist also ganz abenteuerlich formuliert. Reichtum an Fülle des Verständnisses Christi. Also man kann unendlich tief vordringen, wenn es darum geht, Jesus zu ergründen. Und das gibt er uns. Also das sind Dinge, an denen er uns Anteil geben will. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich mich ja auf das Thema, also mit dem Thema beschäftigt habe, dass Gottes Reichtum sich immer nur auf die guten Eigenschaften bezieht. Also soweit ich es überblicken konnte, als ich nochmal die Bibel durchsucht habe nach bestimmten Dingen, habe ich gemerkt, diese Formulierung von Reichtum und Fülle, die beziehen sich immer nur auf seine guten Eigenschaften, also die wir als gut empfinden. Wir lesen nicht vom Reichtum seines Zorns oder vom Reichtum an Vergeltung. Das sind Formulierungen, die nicht auftauchen, sondern stattdessen gibt es solche Formulierungen, die sehr punktuell sind, nämlich der Tag des Zorns oder der kommende Zorn. Also der ist jetzt nicht da, der kommt dann für den Moment. Also das sind Dinge, also Eigenschaften, die Gott in sich trägt, aber die nur punktuell auftauchen. Und dann hat er andere Eigenschaften, die sind immer da, in Hülle und Fülle. Und das fand ich schon mal spannend von den Formulierungen, die wir finden in der Bibel, dass sein Zorn, seine Vergeltung und diese Dinge, das sind punktuelle Ereignisse, davon hat er nicht überreichlich und endlos, sondern nur so viel wie im Moment nötig. Davon hat er immer nur so viel wie gerade nötig, aber nicht endlos. Und das finden wir also ganz oft belegt in der Bibel. Dagegen Reichtum an Herrlichkeit, Gnade, Güte, Geduld, Weisheit und so weiter, das hat er immer, immer genug. Das ist ein unausschöpflicher, ewiger Vorrat in ihm. Und sein Gericht und sein Zorn, das taucht aber nur darauf, wo es nötig ist. Deswegen heißt es zum Beispiel auch, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Also sein Zorn, der baut sich langsam auf, der ist nicht einfach immer da. Gott ist nicht von Grund auf zornig. Es ist nicht seine Eigenschaft, sondern der Zorn kommt da, wo es eine Notwendigkeit gibt und dann dauert es aber auch langsam, bis der kommt. Der kommt nicht schnell, dieser Zorn, der kommt langsam und dann entlädt er sich in einem Moment und dann ist wieder gut, dann ist er wieder gnädig, von großer Gnade, von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter und so fort. Haben wir Haufen Texte, ich könnte euch hier ganze Listen von Textstellen anführen, die ich herausgefunden habe. Also dieser Text, den ich gerade gesagt habe, der steht in Nahum 1, Vers 3. Also gerade diese Propheten, diese kleinen Propheten, die haben da ganz viel Erkenntnis darüber gehabt, über diese Dinge. Dann haben wir zum Beispiel sehr oft den Text, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil bereuen. Also das Unheil, das ist auch wieder vorbei dann. Und er ist groß an Gnade, aber langsam zum Zorn. Und er ist vom Typ her, könnte man sagen, gnädig und barmherzig. Also wenn man ihn charakterisieren will, dann ist er nicht zornig, sondern er ist gnädig und barmherzig und manchmal auch zornig. Und dann ist wieder gut. Aber er ist von Grund auf gnädig und barmherzig. Weil der Zorn nicht immer da ist, sondern nur hin und wieder. Der verrichtet sein Werk und dann ist gut. Die Eigenschaft aber, von denen er Reichtum und Überfluss hat und in die er uns mit hineinnehmen will, die sind bleibend da, die sind unerschöpflich. Spannend, oder? Micha 7, Vers 18 heißt es zum Beispiel, nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Nicht für immer, nur manchmal, weil er freut sich an Gnade. Das ist das, was ihm gefällt. Das heißt, dass Gott nicht an allem reich ist, das ist auch wieder spannend. Ist vielleicht ein bisschen jetzt philosophisch gedacht, aber trotzdem spannend, wenn man Gott kennenlernen will. Gott hat nicht Reichtum an allem, Denn an diesen Dingen, wie Zorn und Vergeltung, hat er nicht Reichtum. In diesem Bereich ist er nicht sehr reich, da ist er eher arm. Das hat er manchmal, aber viele, viele andere Dinge, da hat er Reichtum und Überfluss. Im Kern seines Seins gilt eben das, was Jesus von ihm sagt, nämlich dass Gott gut ist. Nur einer ist gut, sagt er. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, nämlich Gott. Das ist die Beschreibung, Jesus bringt es mit diesem Wort auf den Punkt, wie Gott ist, er ist gut. Was ist sein Wesen? Oder wie es ganz oft heißt, reich an Güte, das beschreibt ihn selber. Eine weitere Dimension seines Reichtums ist, und seiner unendlichen Macht ist im Grunde, da ist seine Macht, das würde ich sagen. Eine Facette seines unendlichen Reichtums ist seine unendliche Macht. Er hat Reichtum an Macht, und ich will jetzt nur einfach kurz ein paar Stichworte noch in den Raum werfen. Er ist der Herr der Allmächtige, zum Beispiel 2. Korinther 6, Vers 18. Wir haben sehr, sehr viele Texte in der Bibel, wo es heißt, er ist der Herr der Herrscher. Das heißt, er hat eine unglaubliche Fülle an Engeln und Mächten, die auf seiner Seite stehen. Er ist dort im unglaublichen Vorsprung vor allen anderen Wesen und Mächten, die es gibt auf dieser Welt. Er hat einen unglaublichen Reichtum an Macht, an Allmacht. Also Allmacht, da steckt es ja schon drin. Allmacht ist, dass die Macht kein Ende hat. Dann haben wir ganz viele Attribute über ihn, wie stark, mächtig, überlegen, erhaben, groß, schwer, Kraft, Stärke und so weiter. Die Propheten, die sagen oft über ihn, er hat Macht über die Völker, er hat Macht über die Götter, er hat Macht über alles auf dieser Welt. In Daniel Kapitel 2 und auch Kapitel 7, da lesen wir, dass sein Reich über alle mächtigen menschlichen Reiche hereinbricht und es übertrifft sie. Gottes Reich übertrifft alle Reiche dieser Welt. Also eine unglaubliche Fülle an Macht. Oder Formulierungen wie, er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 1, Vers 8. Also sein Thron, seine Herrschaft, die hört nie auf. Oder Offenbarung 5, Vers 13, er hat die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein unfassbarer Reichtum an Macht. Man könnte es jetzt noch weiterführen mit seine Erhabenheit über die Engel, über die Menschen, über die Götter, über die Welt. Seine Schönheit unvergleichlich ist, seine Herrlichkeit, die die Nationen erfüllt und so weiter und so fort. Es hat kein Ende. Es gibt in der gesamten Bibel keinen besseren Inbegriff für überschwänglichen Reichtum als Gott. Und er steht über allem, er hat alles, er ist die Fülle. Und diesen Reichtum, den teilt er mit Menschen. Das ist das Krasse. Und als Mensch, wenn man Jesus nachfolgt, braucht man eine Empfindsamkeit für diese Dimension Gottes. Dass er den Reichtum mit uns teilen will. Also wenn ich Gott kennen will, dann muss ich diesen Wesenszug Gottes kennen. Dass er Reichtum teilen möchte. Und das ist was man aus dem Leben eines Christen nicht rausrechnen kann. Und Jesus lebt es vor, indem er die Jünger mit hineinnimmt in den Reichtum Gottes, durch die Wunder, die geschehen, durch die Dinge, die er tut, die Versorgung, die er gibt. Er sagt, sorgt euch nicht um alles Mögliche, sondern Gott will euch versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Also dann geht das Tor auf und es kommt rausgefallen auf uns drauf, in unser Leben hinein. Und für diesen Text haben wir ja sehr viel. Alle eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Also er gibt sein Reichtum in unser Leben hinein. Und es ist wichtig, damit vertraut zu werden, darin zu leben. Denn das ist ein Teil von Jüngerschaft, das ist ein Teil von Nachfolge, dass wir lernen, im Reichtum Gottes zu leben und damit vertraut zu werden, damit zu rechnen, uns darauf auch zu verlassen, dass er es tut, dass er zu seinem Wort steht. Einfach nur kurz noch zwei Beispielverse, wo davon die Rede ist, dass wir von seiner Fülle was abbekommen. Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Also auch diese Eigenschaften Gottes, die kommen in Fülle in unser Leben hinein. Gnade und Gnade und nochmals Gnade haben wir in Fülle empfangen von ihm. Oder Epheser 1, Vers 21 bis 23. Da heißt es, Jesus steht hoch über jeder Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Und dann kommt, heißt es, dann kommt er sozusagen zu uns in seine Gemeinde hinein und erfüllt alles in allen. Also er hat den Reichtum überhaupt und dann kommt er zu uns und er erfüllt uns damit. Überall, an allen Ecken und Enden, lässt er sein Reichtum in die Gemeinde hineinfließen. Und dieses überreichliche Verschenken seiner Fülle, das wird dann auch deutlich in solchen Begriffen wie ausgießen. Ja, also sein Geist, der ist ausgegossen, der ist nicht nur, also dass man irgendwie mal so einen kleinen Schluck nehmen kann, sondern er ist ausgegossen. Man wird getauft im Heiligen Geist, also so reingelegt in die Fülle des Geistes. Da heißt es, den Heiligen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Also reichlich ausgegossen, den Geist. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. Titus 3, Vers 6 war das. Oder Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ist ausgegossen. Oder Malachi 3, Vers 10. Heißt es, wir sollen den zehnten Teil von dem, was wir haben, geben. Und Gott darin prüfen. Prüft mich doch darin, durch der Herr der Herrscher, also der die Fülle hat, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. So ist die Formulierung dort im Hebräischen. Ob ich nicht die Fenster öffne und Segen ausgieße, also richtig auskippe, im Übermaß, und zwar über uns, in unser Leben hinein. Das ist so der biblische Sprachgebrauch. Also ich denke, wir haben ungefähr ein Feeling dafür bekommen, wie der grenzenlose Reichtum Gottes in der Bibel beschrieben wird, den er mit uns teilen will. Und jetzt geht es in die andere Dimension hinein. Und die hat es in sich. Und die kristallisiert sich in einer einzigen Person, nämlich in Jesus. Und wir dürfen die eine Dimension nicht vergessen, während wir auf die andere schauen. Es ist beides gleichzeitig. In Gott finden wir beides. Jesus ist gleichzeitig der Löwe von Juda, also so ein Ausdruck von Macht und Überlegenheit. Und gleichzeitig ist er das Lamm, das die Welt, der Welt Sünde trägt. Also was völlig hilflos und arm und geopfert ist. Diese Seite der Armut Gottes, die wird in unfassbarer Weise in Jesus deutlich, also im Leben von Jesus. Man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll, wenn es um die Niedrigkeit und die Armut Jesu geht. Und ich will versuchen, Gottes Weg der Armut, den er auf dieser Erde gegangen ist, kurz in 21 Punkten skizzieren. Das dauert aber nicht so lange, wie es klingt. Ich nenne diese Punkte nur. Wie sich diese Armut Gottes ausdrückt, der das in Jesus gelebt hat, also der arm geworden ist. Das erste ist erstmal natürlich das krasseste und deutlichste überhaupt, nämlich dass Gott überhaupt Mensch wird. Das ist krass. Wenn man sich überlegt, dass Gott die Menschheit geschaffen hat, er hat die ganze Welt geschaffen, wir sind ein Produkt seiner Ideen und dann entscheidet er sich, selbst zu einem seiner Geschöpfe zu werden. Das kann man nicht fassen, also das kann man nicht zu Ende erklären, was da eigentlich passiert, indem Gott Mensch wird durch Jesus und er tut es. Und ordnet sich selbst unter seine eigene Schöpfung. Das ist was Verrücktes. Der die Macht hat und der alles geschaffen hat, ordnet sich selbst ein in die völlige Unterlegenheit und zwar sogar in eine schwache Position gegenüber anderen Menschen, also gegenüber anderen Geschöpfen. So schwach, dass er am Ende von den anderen Geschöpfen getötet wird. Also er ist nicht nur ein Mensch, sondern noch dazu ein unterlegener Mensch. Und dass er überhaupt Mensch wird, ist schon krass. Also der theologische Begriff dafür ist Inkarnation. Also vom Lateinischen, dass man ins Fleisch hineinkommt, also dass man Fleisch wird. Und wenn man jetzt so die biblischen Diskussionen kennt über Geist und Fleisch und dass sozusagen das Fleischliche auch was Vergängliches ist und nicht so gut wegkommt immer, dann merkt man, Gott inkarniert, also er kommt ins Fleisch hinein, der Gott, der alles geschaffen hat, wird selbst einfach mal zu einem sterblichen Menschen, zu einem anfälligen Menschen, der in allem versucht wird auch noch, heißt es im Hebräerbrief. Der wird in allem versucht wie wir. Der ist wirklich einfach Mensch, ein echter Mensch, nicht nur ein halber, sondern er ist vollkommen Mensch und kommt ins Fleisch und Und zwar nicht nur, er kommt nicht in die heile, reine Schöpfung hinein, also er taucht nicht mal kurz am Anfang auf vor dem Sündenfall oder so, sondern er kommt in die gefallene, abgrundtief böse Schöpfung hinein. Und da wird er ein Teil davon. Er kommt in das Unreine hinein, in das Verdorbene, er macht sich vollständig eins damit, so eins, dass wir in Galater 3, Vers 13 lesen, er ist ein Fluch für uns geworden. Er selbst ist ein Fluch geworden. Also im Grunde muss man sagen, er hat nicht den schönen Teil des Menschseins erwählt und sagt, da komme ich hinein, sondern er hat sich so weit erniedrigt, dass man sagen muss, er ist wie ein Verfluchter unter uns Menschen geworden. Er hat sich in unsere Verfluchtheit mit hineingegeben und hat damit den niedrigsten Stand eingenommen, der überhaupt denkbar und vorstellbar ist, nämlich dass der Schöpfer zu einem Verfolgten seiner eigenen Schöpfung wird. Und zwar freiwillig. Dann können wir sehen, wie ist er Mensch geworden? Wie genau? Und das ist auch wieder krass, er kam als Baby und nicht als Erwachsener. Und so. Er hätte ja gleich kommen können als fertiger, erwachsener Mensch, auf der Höhe seiner Kraft. Stattdessen kommt er als Baby. Es gibt ja keine schwächere Existenzform eines Menschen als die eines Babys. Babys sind die schwächste Entwicklungsstufe, die ein Mensch haben kann. Man ist abhängig, schwach, alleine nicht lebensfähig. Keine Lebenserfahrung, kein Reflexionsvermögen, keine geschulten Fähigkeiten, nichts. Das ist die Art von Mensch, die er geworden ist. Keine Sprachfähigkeit, kaum Wissen, ungeschulte Sinne, kein Selbstbewusstsein. Und wenn, ich meine, selbst wenn man alt, schwach und abhängig wird, dann hat man wenigstens noch eine Lebensgeschichte hinter sich. Man hat Erfahrungen, man hat vielleicht auch Nachkommen oder irgendwas vorzuweisen. Als Baby hast du nichts. Du bist einfach nur abhängig. Das ist die Form, in die Gott hineingekommen ist. Dann seine Mutter, die Maria, war im Grunde ein blutjunges, unverheiratetes Mädchen. Die war ja noch nicht mal, also ist ja noch nicht mal in eine richtige Familie hineingekommen mit verheirateten Eltern. Der war ein uneheliches Kind und das in damaliger Zeit, muss man sagen, er hat sich entschieden, ganz bewusst in ganz schwierige Verhältnisse hineinzukommen, die auch ein bisschen skandalös sind. Also er ist nicht in eine gut situierte Familie hineingekommen, die einen guten Ruf hatten, sondern er kommt plötzlich als uneheliches Kind. In der damaligen Zeit keine ehrenvolle Ausgangslage. Und wenn Gott nicht zu Josef gesprochen hätte, dann wäre Josef davon ausgegangen, dass Jesus das Produkt einer Affäre gewesen wäre, die Maria gehabt hat. Wenn Gott nicht geredet hätte, dann wäre Josef gegangen. Der wollte sich von ihr trennen, wegen Jesus, weil sie schwanger war mit ihm. Dann Josef selbst, er war Zimmermann, nicht König oder so. Er war Handwerker und dass sie als Familie wirklich auch arm waren, das erkennt man daran, als sie dann Jesus in den Tempel gebracht haben als Baby, um ein Opfer für ihn zu bringen, da haben sie zwei Tauben geopfert. Und im Alten Testament, im dritten Buch Mose, da steht, normalerweise soll ein Schaf geopfert werden, aber wenn man es sich nicht leisten kann, weil man arm ist, dann reichen auch zwei Tauben. Und Maria und Josef kommen in den Tempel, opfern dann ihre Tauben. Also es waren ärmliche Verhältnisse, wo Jesus hineingekommen ist. Dann, wo ist er hineingeboren, in welches Land? Nach Israel und nicht nach Rom oder so. Zur damaligen Zeit war Israel ein Vasallenstaat von Rom. Die Römer haben das Ganze dominiert. Die waren die Weltmacht. Und Jesus kommt nicht als Teil einer Weltmacht, sondern er kommt als Teil eines Staates, der regiert und dominiert wird von einem anderen Staat, die Steuern zahlen müssen und sich ständig irgendwie durchsetzen, behaupten müssen gegen eine Großmacht. Wo wird er hineingeboren? In welchen Ort? Nach Bethlehem, nicht nach Jerusalem oder so. Er kommt in ein kleines Kaff, wo die Weisen, die Magier aus dem Orient erstmal schauen müssen, wo ist denn das nun wieder? Die brauchen Sterne, um dahin zu finden. Und müssen erstmal zu den Schriftgelehrten nach Jerusalem gehen, um überhaupt rauszufinden, wo um alles in der Welt könnte man ihn jetzt finden. Und nach Jerusalem haben sie gefunden, aber nach Bethlehem, das war dann erst im zweiten Schritt, also er kommt nicht hinein in diese heilige Stadt Jerusalem, wo David regiert hat, sondern in das Kaff, wo er geboren ist, nach Bethlehem. Dann, Er ist geboren worden in einem Stall und nicht in einer Wohnung. Und wir können jetzt immer weiter ins Detail gehen, wo wir merken, in welche Armut und Niedrigkeit Jesus hineinkommt. Er ist in einem Stall geboren. Sie waren im Grunde die Familie, war in diesem Moment in Bethlehem die unterste soziale Schicht, die man sich vorstellen kann. Sie waren Reisende, also nicht mal Einheimische dort. Sie waren Reisende, für die niemand auch nur ein Bett freigemacht hätte. Also quasi aus der Gemeinschaft der Menschen ausgegrenzt und zu den Tieren geschickt. In die Behausung von Tieren mussten sie einziehen, während Maria dann ihr Kind bekommen hat. Im Grunde, also sie wohnten an einem Ort, der für Tiere hergerichtet war. Dann haben sie ihn reingelegt in eine Krippe, anstatt in ein Bett, geschweige denn ein Kinderbett oder irgend sowas. Das, was normalerweise dort drin liegt, in dieser Krippe, ist getrocknetes Gras oder Stroh, also Heu. Und in der Bibel finden wir mehrere Texte, wo Heu, also Gras, Stroh so ein Inbegriff für Vergänglichkeit ist. Das kann man, das fressen die Tiere, das kann das Feuer verbrennen, das ist ruckzuck weg, es ist nichtig. Und das ist dieser Ort, wo man Jesus hineinlegt. Im Grunde in einen Fressnapf für Tiere. Das ist der erste Ort, wo Gott sich hinlegen lässt auf dieser Welt. In einen Fressnapf für Tiere. Dann, wer kommt zu Besuch? Hirten. Hirten statt Könige. Oder Hirten statt Schriftgelehrte und weise Menschen. Hirten waren eine sehr niedrige soziale Schicht. Man ist Hirte geworden, weil man nichts anderes konnte. Und das sind die Leute, die zu ihm kommen, die ihn anbeten, die ihn feiern, wo man sagen muss, naja, so toll kann er nicht sein, wenn er solche Freude und Verehrer hat. Und das ist das Umfeld, wo Gott hineinkommt als Mensch. Dann kommen Magier statt Priester und Propheten. Also das Wort, was im Griechischen da steht, ist Magoi, Magier. Wir reden manchmal von den heiligen drei Königen oder so. Also sie waren weder heilig noch ganz drei, sondern steht einfach nur da, Magier kam aus dem Orient zu ihm. Es kommen nicht die heiligen Propheten. Es kommen nicht die Priester aus Jerusalem, die erkennen, dass der Messias endlich da ist. Sondern es kommen welche aus dem Ausland, die sonst damit beschäftigt sind, Astrologie zu betreiben, anstatt dass die gläubigen Priester kommen. Dann muss er fliehen vor seinen eigenen Landsleuten. Er flieht nach Ägypten, anstatt dass er in den Palast einziehen könnte oder irgend sowas. Und dann ausgerechnet Ägypten, also der Ort, der ultimative Ort der Gefangenschaft Israels, wo sie jedes Jahr feiern beim Passafest, dass sie ausgezogen sind aus Ägypten. Da zieht Jesus hin. Also jedes Jahr feiern sie, dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei Ägyptens. Und das eine der ersten Reisen, die er macht, ist die nach Ägypten, und zwar als Flüchtlingskind. Mit einer Flüchtlingsfamilie, die Angst hatten, von ihren eigenen Landsleuten umgebracht zu werden. In Israel. Dann wächst er auf in Nazareth. Da gibt es so diese Begegnung mit Nathanael in der Bibel. Und Nathanaels Kommentar, als er hört, dass Jesus aus Nazareth kommt, sagt er nur, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist der Ruf, den Nazareth hatte. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Na, zum Beispiel Jesus. Aber mehr auch nicht. Das ist der Ort, wo er aufwächst. Dann, er wächst auf, unverheiratet und ohne Nachkommen. Und das in der damaligen Zeit. Er hat im Grunde aus menschlicher Sicht nichts hinterlassen auf dieser Welt. Nicht mal ein Kind, nicht mal eine Frau, nichts. Er hat über 30 Jahre hier gewohnt, aber aus der damaligen Sicht hat er kein normales Leben gelebt. Er hatte auch nicht viele Frauen wie die Erzväter damals, wie Abraham oder wie David oder so. Er hatte nicht mal eine einzige. Also die großen Helden des Alten Testaments, die hatten ja nicht nur eine Frau, die hatten sogar viele. Und er hat keine einzige. Er hat kein Kind und nichts. Dann ist er obdachlos. Ja. Er zieht wohnungslos durchs Land und sagt selbst, selbst die Füchse, die haben eine Höhle, wo sie schlafen können. Und die Vögel, die haben Nester. Aber ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann, sagt er zu seinen Jüngern. Er hat keinen Besitz. Das ist auch spannend, wenn man mal liest, die Evangelien, er hat so wenig Besitz, nämlich überhaupt keinen, dass an jeder beliebigen Stelle erstmal ein Wunder nötig war, damit die überhaupt was zu essen haben oder genug Geld, um die Tempelsteuer zu bezahlen oder so. Ja, also diese Geschichte, wo Petrus dann die Tempelsteuer bezahlen soll, da musste erst ein Wunder geschehen, dass sie einen Fisch fangen, wo so eine Münze im Maul ist, ein 4 Drachen im Stück, und dann konnte er dort seinen Obolus entrichten. Oder dann haben die nichts zu essen, inklusive der ganzen Leute, die auf ihn hören dort. Und dann kommt ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische, die gibt er ab, damit die überhaupt was haben, was vermehrt werden kann. Also da merkt man, Jesus hatte nicht mal so viel wie der Tagesproviant für einen kleinen Jungen. Weil der hatte 5 Brote und 2 Fische, Jesus nicht und sein Jünger. Der sagt den Jüngern, ja, guck mal, was wir haben, und dann sammeln sie das zusammen von diesem Jungen. Das heißt, er hatte weniger als jeder kleine Junge dort an Tagesproviant mit sich rumgetragen hat. Und dann muss wieder ein Wunder geschehen, damit genug Essen da ist für alle. Jesus war ein Freund des gesellschaftlichen Abschauens, muss man sagen. Er hat sich mit den Versagern der Gesellschaft abgegeben und wurde mit ihnen in einen Topf gesteckt. Matthäus 11, Vers 19, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war sein Ruf im Volk. Mieser Ruf, weil er sich mit miesen Leuten umgetrieben hat, müsste man fast sagen. Ja? Ein Freund der Zöllner und Sünder, also Zöllner waren korrupte Verräter, die mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben und das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Sünder, der Begriff, da zählen zum Beispiel die Prostituierten dazu, mit denen er sich auch abgegeben hat. Nicht in dem Sinne, wie es andere ihm vielleicht gerne unterstellt hätten, sondern in der Weise, dass er sie gerettet hat. Aber das ist im Grunde der Ruf, den er dafür eingeschickt hat. Dann, er kam mit Unreinen in Verbindung, in Berührung. Er hat sich mit Samaritern abgegeben, mit Leuten, die schon aus Prinzip als unrein galten für die Juden. Er hat mit Besessenen zu tun gehabt, mit Aussätzigen, mit Blinden, mit Gelähmten und so weiter und sogar mit Toten. Und wenn man mal liest im Alten Testament, wie mit Unreinheit umzugehen ist, wie die Priester und heilige Leute sich eigentlich fernhalten sollten vor dem Tod und vor Krankheit und unreinen Dingen. Und Jesus berührt die Kranken und sie werden rein und werden geheilt. Und er ist die ganze Zeit im Umfeld von Krankheit und Unreinheit. Die ganzen Jahre. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Und mit dieser Geschichte hat er sich im Grunde auf die Stufe eines Haussklaven begeben, zumindest niedriger als seine Nachfolger, als seine eigenen Jünger. Und hier wird so ein Grundprinzip von Gottes Wirken deutlich, nämlich er will Menschen retten, ja, und was macht er? Er wird selbst Mensch. Er will den Jüngern Demut und Dienstbereitschaft lehren, und wie macht er das? Na, er demütigt sich selbst, er dient selbst, das ist die Art und Weise, wie Gott auf dieser Welt gewinnt. Ja, durch Erniedrigung. Nicht durch die Erniedrigung anderer, sondern durch die Erniedrigung seiner selbst. Wie kommt Gott auf diese Welt und verrichtet den größten Sieg der Geschichte, indem er Mensch wird, indem er sich erniedrigt und arm wird? Und wie lehrt er seine Jünger, indem er niedrig wird und arm wird und dient und die Dinge tut, wo er sich eigentlich wünscht, dass seine Jünger das auch tun? Und das, an der Stelle merken wir diesen Link auch zu echter Jüngerschaft. Um echt die Jüngerschaft Jesus gegenüber leben zu können, brauchst du Entschlossenheit, selber arm zu werden und dienstbereit zu sein und sich selbst zu erniedrigen vor anderen Menschen. Denn das ist ja genau das, was Jesus bezwecken wollte mit dieser Fußwaschungsaktion und mit anderen Momenten, wo er wichtige Dinge getan und gesagt hat, dass er einen Weg vorneweg geht, den wir hinterhergehen. Er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nämlich die Werke Jesu zu tun, im Geiste Jesu zu leben. Und er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, indem er sich erniedrigt und den Stand eines Sklaven annimmt in dem Moment. Und es ist eine freiwillige Selbsterniedrigung. Und das ist ein Kernelement von Gottes Wirken auf dieser Welt. Und auch ein Kernelement von seinem Wirken in unserem Leben, dass wir uns freiwillig erniedrigen, nicht weil es einer mit uns macht, weil wir müssen, weil uns Gott dazu zwingt oder Menschen uns dazu zwingen, sondern dass wir aus eigener Entscheidung heraus sagen, wir erniedrigen uns und wir gehen den Weg der Armut, der Mittellosigkeit, den Weg der Niedrigkeit. Paar letzte Punkte. Also man merkt, wie es fast nicht niedriger geht. Er wird von einem seiner engsten Freunde verraten. In einem Moment, wo sich alles zuspitzt und einer aus seinem engsten Umfeld verrät ihn. Judas verrät ihn nach 3 Jahren gemeinsamen Lebens. Das ist hart. Nach 3 Jahren gemeinsamen Lebens überliefert er ihn an die Soldaten und dort an die, die ihn töten wollen. Man hat den Eindruck, wenn man diese Geschichten liest, dass Jesus in allem die tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens ausgelotet hat. Also es gibt fast kein Unheil auf dieser Welt, was ein Mensch erleben kann, wo man sich nicht irgendwie mit Jesus identifizieren kann. Wo nicht irgendwie was von Jesus reinkommt, wo wir uns getröstet fühlen können, weil es ihm genauso ging. Es gibt fast nichts, was man erleben kann, was er erlebt hat. Dann ist auch die Frage, wie sah Jesus aus? Ja? Also wir haben ja im Neuen Testament keine Texte darüber. Was wir lesen in Jesaja 52, Vers 14, ist, dass er nicht schön aussah. Da heißt es, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt war mehr als die der Menschenkinder. Seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder, war mehr entstellt als die anderen Menschen. Also hier heißt es, Jesus war hässlicher als alle anderen. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den körperlichen Zustand nach Folter und Hinrichtung. Zumindest der Kirchenvater Origenes, der behauptet, dass Jesus wohl insgesamt nicht so gut ausgesehen hätte. Da gibt es so bei den Kirchenvätern so ein paar Berichte. Aber im Neuen Testament finden wir nichts über sein Aussehen. Das kann man vielleicht zumindest so deuten, dass an ihm nichts besonders auffällig war. Es gibt ja andere Leute in der Bibel, da heißt es, sie waren die schönsten im ganzen Land. Ja, Saul und Absalom und solche Leute. Wo es heißt, wie überwältigend schön sie waren, das finden wir von Jesus nichts. Er war einfach einer wie jeder andere. Und am Ende war er noch so entstellt, dass die Leute sich weggedreht haben. Und Jesaja hat gesagt, schlimmer als jeder Mensch, den man irgendwo hätte gesehen haben können. Er sagt dann in Jesaja 53, Vers 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als sie ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann durch Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Er war, und da sind wir schon beim letzten Punkt, er war von seinen eigenen Geschöpfen, wurde er gehasst, er wurde verleumdet, er wurde geschlagen, er wurde angespuckt, er wurde verurteilt, er wurde gefoltert und hingerichtet. Also das Kreuz, womit er hingerichtet wurde, das haben ja nicht mal römische Staatsbürger, das hat man ja mit römischen Staatsbürgern gar nicht gemacht. Die waren ausgenommen von so einer Brutalität. Wenn man römische Staatsbürger hingerichtet hat, dann hat man es kurz und schmerzlos gemacht. Aber diese Form der Hinrichtung, die war vorbehalten zum Beispiel aufständischen Sklaven oder ausländischen Schwerverbrechern. Also selbst die Hinrichtungsmethode, mit der Jesus gestorben ist, ist eine Hinrichtungsmethode, die eigentlich dem letzten Abschaum dann gegeben wurde. Sklaven, zum Beispiel bei dem Spartakusaufstand, da wurden massenhaft aufständische, entlaufene Sklaven auf diese Weise hingerichtet. Und so wurde Jesus hingerichtet. Hinzu kommt, dass die Kreuzigung aus jüdischer Sicht ein Zeichen für einen besonders verfluchten Menschen war. Also aus jüdischer Sicht ist das wirklich das Unterste, das ist eine Schande, wenn ein Mensch verhängt oder gekreuzigt wird. Und dennoch, wer dennoch auf diese Weise sein Ende gefunden hat, der galt bei den Juden als verfluchter Mensch, der sein Heil verloren hat. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie krass das eigentlich ist. Also Jesus kommt, um Heil zu bringen und Rettung zu bringen. Und er wird auf eine Weise gekreuzigt, also hingerichtet, wo die Juden davon ausgehen, ein Mensch, dem sowas passiert am Ende, von dem hat sich Gott komplett abgewendet, der ist verflucht und der hat sein Heil für immer verloren. Und was in dem Moment passiert, ist Heil. Also er geht auch aus jüdischer Sicht, muss man sagen, den niedrigsten und untersten Weg von seiner Geburt bis zum Ende. In 5. Mose 21, Vers 23 steht, ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Also einer, der am Holz hängt, Und das umfasst Erhängen oder eben auch Kreuzigung in irgendeiner Weise, wenn man am Holz hängt und stirbt. Demonstrativ erhöht vor allen Menschen, das ist ein Fluch Gottes, wenn sowas passiert. Zuvor wurde er auch noch gegeißelt, das fand üblicherweise nackt und öffentlich statt. Also er wurde vollständig entkleidet und mit der Geißel gefoltert. Und selbst während seines Sterbens wurde er nicht bedauert, sondern verhöhnt. Also bis in die tiefsten Tiefen hinein lotet er die Armut und die Schwachheit des menschlichen Lebens aus. Übrigens die älteste bildliche Darstellung, die wir von Jesus finden, das älteste Gemälde, was von ihm an eine Wand im Römischen Reich gekritzelt wurde, ist eine Karikatur über ihn, aus dem 2. Jahrhundert oder 200 nach Christus rum. Hier seht ihr sie. Es ist ein Mann mit Eselskopf, der am Kreuz hängt und einer betet ihn an und da steht darunter gekritzelt hier, steht Alexamenos betet seinen Gott an. Also hier wird sich über irgendeinen lustig gemacht, der Jesus anbetet und hier wird Jesus verhöhnt. Das ist das älteste Bild, was wir finden von Jesus. Ja, das sagt ja auch viel aus. Also Jesus hängt am Kreuz, er wird verhöhnt, und er wird verhöhnt, er wird später verhöhnt, er wird bis heute verhöhnt. Das hat ja kein Ende gefunden. Bis heute wird Jesus auf dieser Welt missverstanden, verspottet und abgelehnt. Sein Name wird verflucht, die Texte über ihn werden verboten an einigen Stellen dieser Welt. Und die Mehrheit der Menschheit erkennt ihn nicht als Gott an. Die Mehrheit seiner Geschöpfe erkennt ihn nicht als Gott an. Schlimmer geht es im Grunde nicht. Und damit stehen wir vor dem größten Rätsel und gleichzeitig auch dem größten Wunder unseres Glaubens. Wie kann es sein, dass der allmächtige Gott sich von seinen Geschöpfen foltern und töten lässt? Das war ja nicht aus Hilflosigkeit. Jesus hat selbst im Garten Gethsemane noch gesagt, ich könnte jetzt hier 12 Legionen Engel senden lassen. Er hätte sich ja helfen können. Er hätte ja die Macht gehabt. Aber er kommt freiwillig in diese hilflose Lage hinein, in diese Armut. Er hat alles freiwillig getan. Er hat freiwillig auf Reichtum, Sicherheit und Macht verzichtet. Er ist aus eigenem Antrieb arm geworden. Und er hat damit den größten Sieg der Geschichte errungen. Und hier kommen wir zu einem der größten Geheimnisse unseres Glaubens. Gott gewinnt auf dieser Welt so gut wie immer durch Verzicht, durch Armut und Selbsthingabe. Er versorgt uns aus seinem Reichtum, aber man muss sagen, wenn man das Neue Testament liest und auch wenn man die Kirchengeschichte anschaut, die Momente, wo Gott sein Reichtum ausschüttet, die sind eine Freude und ein Genuss für die, die ihm nachfolgen, aber es führt nicht automatisch dazu, dass der Rest der Welt ihm deshalb auch nachfolgt. Also die Geschichte mit dem Lazarus, der dann von den Toten auferstanden ist, da gibt es ja auch diese andere Geschichte im Totenreich sozusagen, wo der reiche Mann sagt, er sende jemanden von den Toten zurück, damit meine Brüder noch Buße tun können. Und da wird gesagt, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zurückkommt. Also selbst die größten Erweise von Gottes Macht, nämlich dass ein Toter wieder lebendig wird, hat noch nicht den Sieg gebracht auf dieser Welt. Das hat noch nicht dazu geführt, dass deswegen Erweckung ausgebrochen ist und Menschen gerettet wurden. Stattdessen wollten sie Jesus erst recht töten, als er dann den Lazarus auferweckt hat. Und dann wollten sie Lazarus auch wieder töten. Also das ist völlig absurd. Er ist gerade auferstanden, sie wollen ihn wieder töten. Es hat nichts mit ihrem Herzen gemacht. Aber die Momente der Schwachheit, wenn Gott in Schwachheit kommt und sich erniedrigt, das waren die Momente, die den größten Sieg auf dieser Welt gebracht haben. Und der Kirchenvater Tertullian, glaube ich, der sagt, das Blut der Märtyrer ist zusammen mit der Kirche. Da, wo Menschen um Jesu Willen leiden und Erniedrigung in Kauf nehmen, das sind die Momente, wo sich das Reich Gottes meistens am schlagartigsten und intensivsten und nachhaltigsten ausgeprägt hat. Und der Moment, wo Gott am niedrigsten Punkt des Universums angekommen ist, nämlich am Kreuz, ist der Moment, wo der größte Sieg errungen wurde. Und das ist ein Geheimnis, wo man sagen kann, wo man nur sagen kann, Gott, lehre uns deine Wege, auch was unser Leben betrifft. Was bedeutet es, einerseits die Versorgung Gottes in Hülle und Fülle manchmal erleben zu dürfen, und Anteil zu haben an seinem Reichtum, an seiner Kraft, an seinen Wundern, an seiner Herrlichkeit und gleichzeitig in jedem Moment bereit zu sein, sich selbst zu erniedrigen, sich hinzugeben, zu dienen, arm zu sein, um seinetwillen, zu leiden, um Jesu willen und all das bewusst und freiwillig in Kauf zu nehmen, zu sagen, wie die Apostel, es ist uns eine Ehre, um Jesu willen leiden zu tun. Die dann am Ende noch dankbar waren, dass sie und sich gefreut haben, dass sie die Ehre hatten, um Jesu willen verfolgt zu werden. Völlig krass. Also aus menschlicher Sicht nicht nachvollziehbar, aber es gibt kein Evangelium ohne diese beiden Dimensionen. Jesus ist gestorben, um beides in unser Leben hineinzubringen, um uns einen Zugang zu verschaffen, dass wir im Reichtum und in der Armut Gottes leben können und damit sein Reich bauen. Gottes Reichtum und seine Armut, die werden bis in alle Ewigkeit hinein immer nur zusammen gesehen und gedacht werden können. Denn wir lesen in der Offenbarung, wo so ein Ausblick gegeben wird auf die Ewigkeit, lesen wir, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Also würdig ist Gott in seiner Niedrigkeit, in seiner Armut, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Und was empfängt er? Die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Das gehört zusammen bis in alle Ewigkeit. Das eine kommt nur durch das andere. Es gehört zusammen und ist untrennbar miteinander verbunden. Und genau das ist es, was Jesus gelebt hat. Nachfolge Jesu geht in Wirklichkeit nur, indem wir beides, auf beides gleichzeitig schauen, auf sein Reichtum und auf seine Armut, wie mit zwei Augen. Nur dann können wir ihn mehrdimensional so sehen, wie er wirklich ist. Die Bibel, die ruft uns an vielen Stellen aktiv dazu auf, genau diese beiden Dimensionen von Gott in unserem eigenen Leben zu verinnerlichen und darin zu leben. Und jetzt will ich wirklich zum Ende kommen mit einem einzigen Bibeltext noch, also mehrere Verse. Und es ist, finde ich, eine der wichtigsten Stellen zu diesem Thema. Und damit will ich heute enden. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also hier haben wir nochmal diese Aufforderung. Denkt genauso. Übernehmt das von Jesus her. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für ein Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Beides in einem Moment in einer Person. Amen. Nächste Woche geht es weiter an der Stelle. Mit einem Blick auf uns, auch was so, wie man untergebrochen auch mit Armut und Reichtum auf dieser Welt umgehen kann. Das wird die nächsten zwei Wochen uns nochmal beschäftigen. Aber ich will jetzt gerne nochmal beten zum Abschluss. Jesus, wir können nur fassungslos staunen, wenn wir versuchen, ansatzweise wahrzunehmen, wie reich und wie arm du gleichzeitig bist. Jesus, und wir wollen dich anbeten dafür. Wir beten dich an als den Allmächtigen, als demjenigen, dem die ganze Erde gehört, und du hast so viel Reichtum über uns ausgeschüttet, gerade wir hier in Deutschland. Wir haben im Materiellen auch so viel. Und wir können dir von ganzem Herzen dankbar sein für alles, was du uns an Versorgung, an Reichtum gibst. Jesus, und wir klagen dir aber auch, dass wir so wenig bereit sind, arm zu sein um dein Leben. Dass wir vereinnahmt sind von dem materiellen Reichtum, den du uns gegeben hast. Jesus, und wir wollen dich neu suchen und wir wollen dich kennenlernen in deinem Reichtum und in deiner Armut. Wir wollen Reichtum entdecken in dir in Bereichen, wo wir nie erkannt haben. Wir wollen deine Kraft erkennen, deine Wunder, deine Versorgung, deine Weisheit, deine Gnade. Und Jesus, wir wollen gleichzeitig auch in deine Armut mit hineinkommen. Wir wollen lernen, was es bedeutet, Leidensgemeinschaft mit dir zu haben und uns freiwillig vor Menschen zu erniedrigen und Verzicht zu üben. Jesus, bitte zeig uns, wie das für uns praktisch geht. Verändere du unser Herz, erneuere unseren Sinn, unsere Gedanken, unser Wollen, unsere Gefühle. Ich bitte dich, dass wir dich kennenlernen, wie du bist und dass wir Anteil haben an echter Jüngerschaft. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen.